Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Die Gesundheitsbranche wird durch künstliche Intelligenz grundlegend verändert. Sie eröffnet neue Möglichkeiten, wirft aber gleichzeitig auch neue Fragen auf und stellt neue Anforderungen an die digitale Infrastruktur. Wo KI im Gesundheitsbereich bereits echten Mehrwert schafft und welche Hürden noch zu überwinden sind, erläutert Melanie Klug im Studio der Presse mit Christian Kohl, Bereichsleiter für Großkunden bei 3 Österreich, Maria Kletitschka-Pulka, Leiterin der Forschungseinheit Patientensicherheit und digitale Gesundheit an der Daniel Private University und Anton Dunzendorfer, Leiter der Abteilung für digitale Gesundheitsinformationssysteme am AIT.
Künstliche Intelligenz verändert sehr, sehr viel, was im Gesundheitsbereich Usus ist. Ärzte und Ärztinnen bekommen eine Art Partner an die Seite, mit der sie Entscheidungen treffen können. In welchem Bereich trifft denn die KI bereits bessere Entscheidungen als der Mensch?
Was man jetzt schon sieht und auch schon etabliert ist im Gesundheitswesen, ist, dass die KI vor allem bei der Bilddiagnose extrem unterstützt. Und dort hört man das eben aus unterschiedlichsten Bereichen, dass hier die KI einfach schon eine Genauigkeit erreicht hat, bei der der Mensch eigentlich schon kaum mehr mitkommt. Und warum das vielleicht auch so ist, kann man sagen, dass wichtig für KI ist ja, dass KI braucht Daten, um zu lernen, damit man auch tatsächlich diese Genauigkeit erreicht. Und in der Bildverarbeitung ist es so, dass man da wirklich schon seit 15 Jahren oder noch länger digitale Bilder zur Verfügung hat, mit denen man diese Systeme lernen lassen kann. Und daher hat man dort auch wirklich eine Top-Genauigkeit erreicht schon.
Also das sind Bilder, die verglichen werden können, wo Veränderungen sehr viel schneller die KI erkennt, als das eine Arzt oder eine Ärztin jemals könnte.
Ja, schneller ist so ein Thema, auch verschiedene Auffälligkeiten erkennt, die man so als Arzt vielleicht noch gar nicht so in der Wahrnehmung gehabt hat. Wir organisieren so eine Konferenz, die D-Health, die im Mai wieder stattfindet. Und da war mal ein Arzt da, ein Pathologe. Und der hat gesagt, sie haben auch mal so einen Vergleich gemacht, wo sie die Schnitte angeschaut haben. Und da hat die KI, und dann wollten sie von der KI wissen, was sind die, dort wo es einen Tumor gibt, also nicht nur der Schnitt, der einen Tumor beinhaltet, sondern was sind so diese tumorangrenzenden Flächen, dass die angezeigt werden. Und da sind teilweise Flächen angezeigt worden, wo die Ärzte erkannt haben, das hätten sie selbst noch gar nicht am Schirm gehabt. Aber einfach dort, wo die KI so viele Bilder zur Verfügung hat und so viele Möglichkeiten hat, erkennt sie Möglichkeiten, die vielleicht ein extrem erfahrener Arzt erkannt hätte, aber halt so der Durchschnitt oder die Mehrheit noch nicht. Und da ist schon ein Riesenpotenzial drinnen.
Was erkennen Sie da in der Praxis? Wo werden denn schon bessere Entscheidungen von der KI als von Menschen getroffen?
Also ich glaube eben auch da, wo es vor allem sehr, sehr viele Daten brauchen, was zu erkennen. Also viele von uns kennen es zum Beispiel vom Brustkrebs-Screening. Da läuft in der Regel schon immer eine KI mit, die hier begleitend auch eben einen Vorschlag macht, oder in der Intensivstation ist extrem hilfreich, weil da eben so viele Daten sind. Also überall da, wo wir jetzt schon viele Daten haben, die wir gut für eine KI zum Training verwenden können. Und da gibt es auch schon ganz tolle KIs, die vorhersehen, wann sich ein Patient verschlechtert. Wir haben oft das Problem, Patienten auf der Intensivstation werden ständig überwacht, dann kommen sie auf die Normalstation, verschlechtern sich, weil dort wird vielleicht Temperatur gemessen, man fragt, wie es ihm geht. Aber man hat nicht diese Daten, die man ständig auf der Intensiv hat. Und das führt dann oft dazu, dass dann plötzlich der Patient wieder massiv schlechter wird, was niemand vorhersehen kann. Und wir müssen ihn retransferieren. Und da gibt es jetzt viele Projekte mit Sensoren und diversen Dingen, um zu sagen, wie können wir vorhersagen, wann der Patient der Gesundheitszustand wieder kippt, damit wir eine Retourverlegung auf die Intensivstation verhindern können. Weil derzeit in der Medizin reagieren wir meistens erst, wenn schon was passiert ist. Und durch diese Daten können wir einfach so vorausschauen, viel, viel mehr, weil wir mit diesen Daten erkennen können oder eben die uns unterstützen, zu sagen, der entgleitet uns jetzt. Also Bilderkennung, Intensivstation und viele andere Bereiche, wo es wirklich, glaube ich, zu einer großen Sicherheit künftig führen wird und eben jetzt auch schon begleitend im Einsatz ist. Und welche Rolle oder was das bedeutet, werden wir, glaube ich, dann eh noch darauf später eingehen für die Gesundheitsberufe.
Genau, jetzt haben Sie beschrieben, was jetzt schon möglich ist, wo bereits bessere Entscheidungen getroffen werden als noch vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren vielleicht sogar. Jetzt ist um KI aber auch sehr viel Hype. Bleiben wir mal realistisch, welche Möglichkeiten sind denn mit KI im Gesundheitsbereich jetzt realistischerweise sehr bald schon noch möglich? Oder woran wird vielleicht auch gerade geforscht?
Ja. Also es wird in vielen Bereichen extrem geforscht. Ich glaube, was auch ein großes Thema ist, ist natürlich auch die Sekundärdatennutzung, also dass Patienten, Patientinnen ihre Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen, um in anderen Bereichen auch noch bessere Daten zu haben, weil wir halt das Problem haben, dass wir so viele Datensilos haben. Die einen, die Krankenanstaltenträger haben ihre Daten, der hat ihre Daten und wir haben keine Schnittstellen und die könnten wir extrem gut nutzen. Und was ja auch ein großes Thema ist eben um KI, die wenigsten beruhen auf europäischer Basis. Das heißt, man muss ja auch immer, was man immer wieder hört, auch die ethische Perspektive, was ist da für ein Bias dahinter? Was sind das für Daten? Ja, also gerade zum Beispiel, denke ich mir, im dermatologischen Bereich macht das einen großen Unterschied, welche Daten von welchen Patientinnen sind hier mit hineingeflossen. Und da, glaube ich, wäre es toll, wenn wir einfach Europa hier in die Gänge kommt und das nutzt, dass wir unsere eigenen Daten, sind extrem viele Menschen, dass wir das hier nutzen und die Daten zusammenführen können, damit wir noch sicherer hier werden. Also da ist schon vieles möglich, jetzt schon, und es wird schon noch mehr möglich. Aber eben, es sind auch potenziell neue mögliche Gefahren, auf die wir einfach achten müssen. Eben, welche Daten sind da überhaupt drinnen? Und wenn uns das System etwas zeigt, ist das auch relevant für uns. Oder bei uns schaut das dann halt vielleicht anders aus oder wie auch immer. Also dieser Bias ist extrem spannend natürlich auch.
Bei Dunstendorf am AIT passiert die Forschung. Was sind denn da für Projekte oder für Firmen oder für Ideen, die da aufpoppen und die da gerade entstehen oder vielleicht auch schon getestet werden?
Ja, also wir selbst arbeiten viel im Bereich Datenintegration. Wie die Maria Kletetschka-Pulka schon gesagt hat, es gibt in Österreich eine Unzahl an Datenquellen, die nicht verbunden sind, die irgendwelche unterschiedlichen Datenformate auch teilweise haben. Und wie man das jetzt zusammenführt, damit man das wirklich für die Forschung auch nutzen kann, das ist so ein Bereich, an dem wir arbeiten. Das nennen wir das Wort Datenknotentechnologie, damit man wirklich aus unterschiedlichen Datenquellen die Daten zusammenführt, damit das Datenschutzgrundverordnung kompatibel ist, pseudonymisieren, das nennt man so Privacy Preserving Record Linkage, das ist jetzt sehr komplizierter Ausdruck, aber einfach, dass Daten grundsätzlich pseudonymisiert werden können, sodass ich nicht wirklich direkt einen Rückbezug zum Patienten habe, aber im Fall des Falles ich sehr wohl wieder einen Rückbezug machen kann, und zwar dort, damit ich sage, ich habe aus der Forschung neue Erkenntnisse gewonnen, die dem Patienten helfen, und dann macht es wieder Sinn, wenn ich weiß, okay, die oder der Patient sollte eigentlich davon profitieren. Dann die Daten gehören harmonisiert, standardisiert. Also alleine, wenn man sagt, zur Blutdruckmessung, den kann ich messen im Stehen, im Sitzen, im Liegen und so weiter und so fort. Und das muss man alles irgendwie in Einklang bringen. Und dann hat man eine gute Datenbasis, mit der man dann tatsächlich wieder Forschung machen kann, die Forschung vereinfacht. Und das ist ja die Ausgangsbasis, wenn man jetzt in die nahe Zukunft schaut, für den europäischen Gesundheitsdatenraum, der auf uns zukommt, wo eben in Europa die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Und da muss man schon sagen, das ist schon ein großer Hebel und höchst an der Zeit, damit auch Europa hier wieder zumindest ein Stück nachziehen kann zu den ganzen Technologien, die es mit künstlicher Intelligenz und so weiter gibt, damit wir da uns wieder etwas etablieren und da auch unsere eigenen Modelle trainieren können.
Herr Kohl, jetzt ist ein Stichwort unüberhörlich gefallen, und zwar Daten. Es wird eine große Menge Daten gesammelt. Das war noch nie vorher der Fall, dass so eine große Datenmenge nötig war oder einfach, dass man auf diese so stark baut. Die muss natürlich auch schnell und sicher übertragen werden. Inwiefern ist denn die Infrastruktur in Österreich überhaupt ready für das, was hier auf uns zukommt?
Also wir haben in Österreich eine sehr gute Infrastruktur. Wenn man unsere Mobilfunknetze ansieht über gesamt Österreich, da sind wir in Europa fortschrittlich. Wo wir etwas nachhinken, ist in dem Bereich Glasfaserausbau, wenn man sich die Zahlen ansieht. Wir wissen aber, dass Mobilfunk ein ganz wichtiges Trägermedium ist für diese Daten. Und es ist schon angesprochen worden, die Personen sind möglicherweise dann irgendwann einmal auch zu Hause. Man möchte die Daten sammeln, und da ist oft Mobilfunk eine sehr, sehr gute Übertragungstechnologie. Aber Sie haben es angesprochen, die Herausforderung ist, dass die Datenmengen immer größer werden. Was heute schon alles gesammelt wird, und wenn man uns vielleicht selbst anschaut, dann hat man vielleicht eine Fitnessuhr sogar oben und dergleichen und hat viele Daten zur Verfügung. Und so wie Sie richtig gesagt haben, schön wäre, diese Daten irgendwann mal zusammenzuführen, weil man so viel mehr Wissen aus dem generieren könnte. Und das ist nicht der Fall. Das ist das Thema. Und die zweite Herausforderung, die wir haben, ist auch schon gekommen, ist natürlich, wenn man es heute anschaut, KI wird von vielen auch privat verwendet. Wo sind diese Daten dann wirklich gelagert? Das kann ich mit meinen privaten vielleicht noch akzeptieren. Aber wenn es dann um Patientendaten geht, muss man schauen, wo gibt es Rechenzentren in Europa? Wo kann man die aufbauen? Wo hat man eigene Cluster, damit man weiß, man hat das in einem sicheren Umfeld? Also das ist unsere Aufgabe in dem Bereich KI. Und weil Sie vorher auch die Frage gestellt haben, auch bei uns, kommt ja KI schon lange zum Einsatz, zum Beispiel bei den Netzen. Warum? Nehmen wir ein Beispiel. Es ist von einer Person, wenn wir zum Beispiel ein Unwetter haben, wenn wir Starkwind haben, wenn wir Überflutungen haben und dergleichen und es fallen Sender aus in einem Gebiet, dann bekommen wir mehrere tausend Alarme gleichzeitig und es würde von einer Person nicht mehr identifizierbar sein, was genau das Thema ist. Und dazu ist die KI da, dass sie ganz klar sagt und erkennt aus diesen Daten, okay, dort haben wir Probleme und man kann viel schneller reagieren und kann eigentlich ja dort wieder eine Konnektivität herstellen, die dann letztendlich auch wichtig ist, dass wir in ganz Österreich diese Flächendeckung auch haben.
Was sind jetzt so auch Hürden, die da entstehen können oder welche Investitionsvolumen sind überhaupt notwendig, um eben diesen vielen neuen Daten, die da vielleicht schneller kommen, als ein Infrastrukturausbau passiert, überhaupt nachkommt?
Es braucht nicht zuerst Mobilfunk, es braucht auf der anderen Seite, und das ist das Thema auch Glasfaser, also das Vernetzen von Spitälern und Einrichtungen und dergleichen. Und das Vernetzen bedeutet aber, dass das redundant sein muss. Das bedeutet, dass eine hohe Sicherheit gegeben ist, was wir heute schon haben. Das ist für heutige Use Cases ausreichend, aber wir wissen, das wird in der Zukunft mehr und mehr sein. Also die Bandbreite wird steigen, der Austausch muss schnell stattfinden. Also ganz einfach. Wenn ich mich in Tirol verletze und ich war das letzte Mal in Wien beim Arzt, dann hätte das dort und diese Daten sofort da sind und jeder weiß, wenn ich es vielleicht nicht selber sagen kann, welche Blutgruppe ich habe und das sind nur die einfachen Daten und dergleichen. Also das ist das Thema, das wir haben, dass wir weiter immer in diese Technologie investieren, in Österreich auch, damit wir dann auch zukunftssicher sind für auch europäische Anwendungen.
Jetzt macht diese Technologie vieles einfacher, vieles besser, vielleicht vieles schneller. Sie kann aber auch Fehler machen. Wie wird denn damit umgegangen, wenn diese KI Fehler macht? Wer trägt denn dafür die Verantwortung?
Derzeit ist es rechtlicher Sicht so, wir haben ja eben diesen AI Act von der EU, wo ja viele sind ja Medizinprodukte und die wir verwenden, vor allem mit den KI-Systemen, da sind wir im Hochrisikobereich. Also es gibt ja auch dann welche, die verboten sind, aber wir sind sozusagen auf der zweiten Stufe. Und da heißt ja dann immer noch, es muss letztendlich so eine menschliche Schleife dazwischen sein. Und es gab auch ein Papier von der Bioethikkommission vor einigen Jahren, wo man sagt, na, letztendlich trifft der Arzt, die Ärztin die Entscheidung. Ich persönlich glaube, dass das nicht durchhaltbar ist, weil eben wenn ich eine KI habe, die tausende Millionen Daten hat und einen Vorschlag macht, dass der Arzt dann, vielleicht kann er es tatsächlich in dem einen Fall, weil er die Erfahrung auch hat und sagt, nein, ich entscheide mich anders, als die KI vorschlägt. Da kommt er natürlich in eine gewisse Bredouille sozusagen. Verwendet er die KI gar nicht, ist es ihm auch vorwerfbar. Warum verwendet er nicht das Tool mit den Mehrdaten? Und es gab ja da auch schon Überlegungen von der EU zu sagen, die KI ist eine eigene Rechtsperson, inklusive, dass sie Sozialversicherungsbeiträge zahlen sollen. So. Aber daraufhin muss es schon irgendwo hinauslaufen, dass, finde ich, die KI in Umlauf bringen, die müssen die Verantwortung dafür tragen, weil der einzelne Arzt, Ärztin, und wir reden jetzt nicht von einer Uniklinik, wir reden von Primärversorgungszentren oder auch von Community Nurses oder wie auch immer, die müssen darauf vertrauen können. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch dazwischen sagen kann, da ist jetzt ein Fehler drinnen. Und da, glaube ich, müssen wir uns einfach gut was überlegen. Das wird einfach ein neuer Partner werden oder ein Teil werden dieser Behandlung. Wer dann hier dafür die Verantwortung trägt einfach. Ja. Mhm. Und was auch, finde ich, noch ein sehr spannendes Thema ist, was Sie das gesagt haben. Also ich glaube, gerade aus Ihrem Bereich, das kann extrem auch wichtig sein, um medizinische Daten zu liefern. Ja. Also auch wenn man zum Beispiel einen Unfall hat und dann diese Notfalldaten drauf hat. Also wir aus juristischer Sicht verstehe ich immer noch nicht oder ganz schwierig. Wir haben oft Fälle, Patienten sind nicht mehr ansprechbar. Wir wissen nicht, wer soll entscheiden. Ja. Wir wissen nicht auch, hätte eine Patientenverfügung gehabt, was hätte er wollen. Und wir stehen dann dort und versuchen, das Bestmögliche für den Patienten zu tun und seinen Willen zu ermitteln. Da könnte man viel tun. Inklusive, auch wenn man zum Arzt geht, ins Spital wird man auf Dinge gefragt, dann vergisst man die Hälfte zu antworten. Und ich glaube, dass gerade so der Mobilfunk, also die Handys viel liefern könnten, weil die kennen das Gangbild. Die kennen diverse Dinge. Ein Psychiater von mir hat einmal gesagt, ich brauche mir eigentlich nur die Nutzung der letzten 2 Wochen anschauen und kann sagen, was hatte für Probleme.
Grundsätzlich wissen wir, dass Leute, also Person und Handy ist relativ gut quasi zuordnenbar, weil das gibt man nicht aus der Hand. Gibt ja Studien, dass die Leute sagen, die vergessen einmal den Schlüssel oder andere Dinge, aber das Handy hat man immer mit. Also das ist immer in der Person.
Und was, glaube ich, auch das Thema ist, weil du schon gesagt hast, der European Health Data Space, da überlegt man ja auch und viele gehen in die Richtung, dass man sagt, man will Patienten und Patientinnen motivieren, ihre Daten zu spenden im Sinne von Nudging oder irgendwelche Vorteile. Also Ich persönlich, glaube ich, bin aber eher in der Minderheit. Ich glaube, man müsste die Regelung finden im Sinne eines Opt-out, so wie wir es haben bei Elga, so wie wir es haben bei der Organtransplantation, weil ich ja selber von mir weiß, man findet das grundsätzlich eine gute Sache, bis man es aber dann macht, da kommen tausend andere Dinge dazwischen, ja. Und ich denke mir, dass man das auch juristisch gut argumentieren könnte. Wir sind eine Solidargemeinschaft, wir haben eine Sozialversicherung und wenn ich Part auf dieser Gesundheitsversorgung sein möchte, brauche ich die Forschungsdaten und wir brauchen diese Sekundärgesundheitsdaten wie in ein bisschen Brot. Und ich persönlich habe ein bisschen Sorge, wenn wir das machen, dass die Bürger spenden sollen. Da haben wir ja wieder ein Bias drinnen. Wer wird spenden? Ich mutmaße mal, es sind wieder die Personen, die eher eine höhere Bildung haben, die sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen, dann haben wir wieder einen totalen Bias in den Daten drinnen. Ja? Also ich warne ein bisschen davor, ich wäre für eine Opt-out-Lösung.
Wobei die Diskussion, die Thema, das haben wir schon mal diskutiert. Also wir haben ja so ein Projekt mit mehr als 25 Partnern da in Österreich gemacht, die letzten zwei Jahre, wo es um das Spenden von Gesundheitsdaten geht.
Genau, Smartfox.
Und da geht es einmal darum, dass ich sage, ich stelle meine Daten, die in der Elga verfügbar sind, stelle ich für die Forschung zur Verfügung. Kann man in unterschiedlichsten Arten machen, zeitlich begrenzt, für bestimmten Forschungszweck kann man es machen. Und das Projekt hat auch unterschiedlichstes beleuchtet, juristisch und was gehört da alles noch mit berücksichtigt. Wie kann das ausschauen, wie kann man es technisch umsetzen und so weiter. Und ich bin da ganz bei dir. Also eigentlich soll es selbstverständlich sein, dass man das macht für die Forschung und das wirklich ein Opt-out wäre. Nur derzeit aufgrund der ganzen rechtlichen Lage und so weiter ist es eigentlich am ehesten mit einem Opt-in einmal umsetzbar. Heißt aber meiner Meinung nach nicht, dass man dann nicht in Zukunft mal sagt, so, das ist selbstverständlich, dass das passiert, weil es ja anonymisierte Daten sind und dann hat man die Daten für die Forschung verfügbar. Und ich habe kein Problem damit, wenn die Daten für Forschung verwendet werden. Und das ist so der große Benefit. Wir kennen das aus dem Bereich seltene Erkrankungen, aus der pädiatrischen Onkologie, also Kinderkrebs. Dort arbeiten wir eng mit dem St. Anna Kinderspital und mit dem Children Cancer Research Institute zusammen. Und da geht es darum, dass man nationenübergreifend Systeme hat, wo Krankheitsfälle zusammenkommen, weil man, wie es bei seltenen Erkrankungen eben ist, weil man für eine Erforschung einer Erkrankung in einem Land zu wenige Fälle hat. Klar, dass jeder Fall ist natürlich eine Riesenbelastung, aber für die Forschung brauche ich mehr Fälle als 50 im Jahr. Und durch das, dass das dann so international vernetzt ist, komme ich auf eine Anzahl, wo ich dann wirklich Forschung machen kann. Und dann fängt es wirklich, dort wird es wirklich interessant. Und da haben die Kollegen von der Kinderkrebsforschung, die haben mir das schon gezeigt, die haben ja die Sterblichkeit bei Kinderkrebs ist ja extrem reduziert worden die letzten 15 Jahre. Und da hat man wirklich was erreicht. Und das ist Forschung. Und da brauche ich aber diese Daten. Das, was die Mobilfunker machen, indem da Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, das hilft ja bei Ansätzen, mit denen uns wir beschäftigen. Wir machen ja so Telemonitoring, jetzt Telehealth, und zwar Therapiemanagement mit digitalen Technologien. Und da ist es ganz wichtig, dass irgendwer, irgendwo im Tal in Tirol, der hat sein Handy, erfasst zu Hause seine Gesundheitsdaten und kann die Daten dort verschicken. Ganz einfach und muss nicht das händisch aufschreiben, mit dem Tagebuch nach Innsbruck zum Experten fahren. Der muss das händisch durchlesen und schauen, ob die Daten passen und sagen, na, eigentlich ist okay, jetzt kann er wieder heimfahren. Also das sind alles diese Dinge, wo wir müssen im Gesundheitsbereich jetzt diese Technologien nutzen. Natürlich in bestimmten Rahmen, also nur nutzen, weil es gerade so hip ist und so toll ist. Ist im medizinischen Bereich natürlich nicht so angesagt. Also schon mit Bedacht. Aber da haben wir eh unsere Regulatoren, wo man sagen muss, die gehen uns eh nicht aus.
Jetzt ist diese Technologie neu, viele dieser Anwendungen sind neu. Und was neu ist, da gibt es auch Unwissenheit und auch viele Vorbehalte, die entweder mehr oder weniger berechtigt sind. Es haben da vielleicht viele Sicherheitsbedenken. So, werden diese Daten überhaupt sicher übertragen? Kann da irgendwas verloren gehen? Herr Kohl, wie können denn Patienten sicher sein oder darauf vertrauen, dass Daten sicher übertragen werden?
Also auf der einen Seite, wir haben ein österreichweites Netz, das auf höchste Sicherheit geprüft ist. Also das wird wirklich überprüft und ist bestätigt und vergleichen und dort kann man Daten austauschen. Wir haben gewisse Vorgaben auch im Mobilfunknetz, wo wir Verschlüsselungen haben, die zum Tragen kommen, wo wir mit, und wir kennen das heute schon auch aus anderen Bereichen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, und genauso haben wir uns das angeschaut, Use Cases, wo wir sagen, es ist dramatisch, es kommt ein Rettungswagen zu einer Person und hat null Information. Und das wäre so einfach zu sagen, und dort brauchen wir dann wieder also diese Technologie Mobilfunk, weil die werden mit einem Glasfaserkabel nicht herumfahren können. Also das heißt, dort einfach mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung sicherzustellen, dass das abgesichert ist, dass das redundant ist, dass diese Daten nur dorthin kommen, wo sie hin sollen. Und einmal, wie gesagt, ganz wichtig auch auf der anderen Seite zu wissen, ich habe dann meine Rechenzentren auch in Österreich oder in Europa, wo ich das sicher habe und wo ich die Daten dann auch korrekt streichen.
Also ich kann nicht total unterstreichen, vor allem die digitale Souveränität. Wir müssen einfach künftig schauen, alle Projekte auf europäischen Ebene, dass da nicht jemand von außen dann unser Gesundheitssystem massiv beeinflusst oder dass Dinge zum Stehen kommen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Was ich auch ganz spannend finde, was Sie sagen, Daten, ich meine, das hat man in Covid gesehen. Ich meine, Sie als Anbieter haben ja sensationelle Daten für unseren Gesundheitsbereich, vor allem so auch aus Public Health Sicht, um zu sehen, vielleicht bewegen sich die Leute dort mehr und da merkt man oder weniger, und dort ist so ein Cluster für ein Krankheitsbild, ja, oder wie man damals gesehen hat, wo die Leute fahren. Das finde ich extrem spannend. Ich kann mich nur erinnern, dass es relativ schwierig oft ist für Forscher, Forscherinnen auch diese Daten zu bekommen, oder es kostet extrem viel Geld, was sich jetzt größere Forschungseinrichtungen vielleicht leisten können, kleinere weniger. Also auch da, finde ich, wäre auch toll, wenn es halt einfach hier auch einen Datenaustausch gibt. Ja.
Wie können denn die Patienten sich sicher fühlen, dass ihre Daten auch sicher übertragen werden?
Also neben Glasfaser, das habe ich schon vorher erwähnt, ist der 5G-Technologie eine neue Technologie, die uns da sehr unterstützt. Rein von den Bereichen auch, wir nennen es private Netze, ist derzeit im Gesundheitsbereich in den Spitälern das ein großes Thema. Da ist die Anforderung, dass man autarke Netze hat, dass da innerhalb dieses Spitals alles funktioniert, und da kommt die 5G-Technologie zum Einsatz, weil man genau dort eines tun kann, und wir nennen das im technischen Bereich Slicing, also das heißt, man hat genau für diese Anwendungsfälle dann in diesem Netz einen Slot, und dann sind die Daten nur dort sicher aufgehoben und man schickt die Daten nicht irgendwo weg, sondern man behält sie quasi dann auch in den Spitälern, Gesundheitseinrichtungen und dergleichen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sehen also, da tut sich noch einiges auf dem Bereich 5G-Technologie, die uns das ermöglicht und mehr diese Sicherheit unterstützt.
Jetzt ist die Forschung natürlich auch hier im Gespräch ein großes Thema gewesen. Inwiefern ist denn eine 3 in Forschung involviert?
Wir haben mit der TU Wien Forschungsprojekte. Es ist uns natürlich auch wichtig, diese Daten, wie richtig gesagt, auch schon zur Verfügung zu stellen. Das ist immer dieses Thema. Wir haben auch im Playground Carinthia, also in Kärnten, ein Forschungsprojekt, wo wir uns auch ansehen, bis hin zu Drohnenflüge. Da gibt es Use Cases, wo wir sagen, wie kann man zum Beispiel schnell Bluttransfusionen irgendwo hinbringen, also wo es wirklich spezielle Fenster gibt, da landet die Drohne, übernimmt so quasi etwas Medizinisches und fliegt relativ schnell wohin. Wir haben uns da auch ein bisschen angesehen, skandinavische Länder sind da schon sehr weit, weil sie ja ganz andere Bevölkerungsdichte haben, und das kommt jetzt zum Einsatz.
Das war der Presse-Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Gesundheitsbranche. Mehr zum Thema finden Sie unter diepresse.com/usecaseinsights. Vielen Dank fürs Zuhören.